Einen wunderschönen guten Tag. Manche sagen auch zu dieser Zeit guten Morgen. Da kommen wir gleich zu, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Aber erstmal begrüße ich in der gleichen Zeitzone, in der ich mich auch befinde, bei Talking Basketball, Stefan Koch. Hallo Stefan.
Olli, schönen guten Tag.
Bist du ausgeschlafen?
Ich bin ausgeschlafen. Ja, es sind noch Ferien in Hessen. Und entsprechend keine Schule und also mein Sohn muss nicht zur Schule, meine Frau ist ja Lehrerin, die auch nicht und deswegen ist im ganzen Haus Ruhe und dann mache ich auch ein bisschen länger Bubu, ist schön.
Du siehst auch ausgeschlafen aus, mach dich viel jünger, also nach mir bist du mit Sicherheit der zweitattraktivste in diesem Podcast.
Wow, oh, da. Jetzt müssen wir damit rechnen, dass unser Gast sich schon mal ausschaltet. Wenn du so.
Nein, den haben wir ja noch nicht begrüßt. Der ist ja noch nicht. Im Moment sind wir noch zu zweit. Wenn wir natürlich zu dritt sind, fällst du auf Platz 3 zurück.
Oh, jetzt hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt.
deswegen Zeitzone, deswegen guten Morgen und guten Tag, denn wir haben einen Gast, der ist nicht jetzt im Hessischen unterwegs, sondern über dem großen Teich zu Hause. Ja. Hinter dem großen Teich, oder was sagt man? Genau.
Ja, ja. Es ist eigentlich ein Niedersachse, einer der ganz Großen im deutschen Basketball, der aber zu den Vereinigten Staaten schon lange eine Beziehung hat, weil er dort in der Highschool war, am College, dort seine amerikanische Frau auch kennengelernt hat und im Prinzip nach Ende seiner Basketballkarriere in Deutschland zurückgegangen ist. Und ich hatte auch das Vergnügen und die Ehre, 2 Jahre mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Also wie gesagt, wir haben heute bei uns zu Hause, sagt man, eine Mordskartoffel zu Gast.
Ob es für ihn auch ein Vergnügen war, werden wir rauskriegen. Und man könnte ja meinen, er ist Franke, ist aber nicht. Er ist Niedersachse.
Er ist Niedersachse. Er kommt aus einer alten Basketball-Hochburg aus Wolfenbüttel. Das Ganze war so in den 80er Jahren ein ganz wichtiger Club. Und er kommt auch aus einer richtigen Basketballfamilie. Sein Vater war Trainer, seine Mutter hat gespielt. Können wir vielleicht nachher mal abklären, ob sein Kinderzimmer die Sporthalle am Landeshuter Platz war, die du nicht kennst, Olli, aber ich.
Du nimmst schon so viel vorweg, wir müssen ja noch ein bisschen auch was erzählen gleich, aber wenn du schon alles erzählst. Und wir haben ja immer diese Frage nach dem zweiten Vornamen und tatsächlich findet man, wenn man ein bisschen recherchiert, diesen zweiten Vornamen. Angeblich heißt er mit zweiten Vornamen Joachim, lieber Gast, ist das richtig?
Das ist wohl richtig, ja. Das kam von meiner Großmutter. Die wollte unbedingt, dass mein Zweitname Joachim ist.
Ist ja nicht so schlimm. Kann man doch mit leben. Ja, wen haben wir denn da 6 Stunden von uns entfernt zeitlich? Wen dürfen wir denn begrüßen?
Ja, hallo, hier, guten Morgen. Hier ist der Kai Nürnberger. Oder Kai Joachim Nürnberger.
So nämlich. Wir hatten in der letzten Folge einen ehemaligen Kollegen von dir, mit dem du Europameister geworden bist, den Hansi Gnade, und den nannte man den König. Was war denn dein Spitzname? Wenn wir schon wissen, wie dein zweiter Vorname ist, hast du doch bestimmt auch einen Spitznamen zu der Zeit gehabt oder gar nicht?
Ich glaube, das war in meiner Frankfurter Zeit. Vorher hatte ich eigentlich auch keinen so einen Spitznamen. Aber in meiner Frankfurter Zeit hat dann mein Kollege Robert Marras, hat mich dann den Kugelblitz genannt.
Und Stichwort Robert Marras, über den haben wir übrigens auch den Kontakt hergestellt, weil ich wusste, dass Robert und du, dass ihr immer noch in Kontakt seid. Und deswegen habe ich Robert angefunkt und habe gesagt, hey, gib mir doch mal die Kontaktdaten von Kai.
Genau. Ja, Robert und ich stehen noch ein bisschen in Kontakt und das ist auch ganz schön.
Normalerweise fangen wir immer vorne an, aber da wir schon in Frankfurt sind und der Stefan sagte, es wäre ein Vergnügen mit dir gewesen, dich trainieren zu dürfen.
Ich habe das Wort manchmal vergessen.
Also manchmal. Jetzt schalten wir Stefan mal kurz weg. Jetzt kannst du zu mir ganz ehrlich mal sagen, wie war es denn unter Coach Koch?
Also wir hatten riesig Spaß. Es war natürlich so eine schwierige Zeit, weil ja ein Club aus Bonn kam, der Röndorf kam nach Frankfurt und alles war natürlich im Neuaufbau, war alles ein bisschen schwierig, das Drumherum, aber ich glaube, wir haben das ganz gut in Griff bekommen und haben dann ja auch eine sehr gute Mannschaft gehabt und haben dann auch gleich im ersten Jahr einen Pokalsieg gefeiert, indem ich dann auch meine Trachten zur Schau stellen konnte.
Aber jetzt hast du diplomatisch den Umweg genommen. Jetzt mal direkt, wie war Coach Koch? Jetzt mal unter uns, ganz ehrlich.
Es hat schon Spaß gemacht. Hat schon richtig Spaß gemacht.
Es ist nichts rauszulocken. Ey. Das gibt's ja nicht. Irgendwie eine Schwäche. Ging er dir auch mal auf den Sack?
Naja, als Spieler hat jeder so seine Macken und möchte es natürlich mal so oder so haben, aber im Großen und Ganzen sind wir da alle ganz gut rausgekommen.
Ja, sonst wirst du vielleicht auch heute nicht da. Wenn du nachtragend gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich den Anruf von Stefan gar nicht entgegengenommen. Ne?
Nee, das ist so eine. Aber habe ich mich schon gefreut, als ich diese auf WhatsApp dann die Nachricht bekommen habe, war ich ja schon, ich weiß nicht, schon ein paar Jährchen her, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, das letzte war mal beim Bundesligaspiel, als ich mal zu Besuch war.
In Bamberg.
Hat mich schon gefreut, dass wir in Bamberg sind.
Ja. Erinnern sich denn jetzt viele Journalistenkollegen und möchte gerne Experten auf einmal an Kai Nürnberger, weil die Eurobasket in Deutschland vor der Tür steht? Oder hast du jeden Tag Anfragen von irgendwelchen, die mit dir unbedingt reden wollen? Oder sind wir da schon exklusiv?
Nö, da glaube ich. Ich bin da so weit von dem Tagesgeschäft weg, dass ich da sowieso nichts. Gar nicht weiß, was in Europa abläuft und auch keine Tipps geben kann, wie man da am besten sich da durchschlägt.
Aber wir eröffnen die Rubrik, weil wir wissen es ja und Stefan auch, aber die Millionen von Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es halt nicht. Und da gibt es ja mal, was macht eigentlich Kai Nürnberger? Fragen wir doch mal, wo finden wir dich gerade? Was machst du so? Du bist in den USA, das haben wir schon rausbekommen, aber für viele, die es nicht wissen, was Kai Nürnberger treibt, in kurzen Sätzen beschreibst du uns das mal?
Ja, wir vertreten Kroger-Produkte. Kroger ist das zweitgrößte Lebensmittelgeschäft in Amerika. Ich bin da ein Analyst und betreue so die Versorgung von Kroger-Produkten in ganz Amerika. Und ja, unsere Firma arbeitet ganz nah mit Kroger zusammen. Wie gesagt, wir vertreten die Produktpalette von Kroger und machen dann auch so Umbauarbeiten in den ganzen Kroger-Geschäften in den USA, auf der Ost, an der Ostküste.
Und wie viel spielt Basketball noch in deinem Leben eine Rolle? Wie viel Prozent? Früher waren es mal fast 100. Und wenn Stefan sagte, Basketballfamilie, wahrscheinlich 120%. Wie viel Basketball hat heute noch für dich so einen Wert am Tag, in der Woche, im Monat?
Für eine ganz lange Zeit war es mit Sicherheit, wie du schon richtig sagst, 100%. Seitdem ich dann in den USA bin, habe ich noch ein bisschen mit meinen Kindern habe ich die noch ein bisschen trainiert, als sie kleiner waren, bevor die dann in die Middle School gekommen sind. Und jetzt wahrscheinlich 0,1%. Also wenn ich auf der Couch sitze und mir NBA oder College angucke, aber sonst, also weit weg vom Schuss.
Schade.
Du sagst selbst, wenn du dir mal NBA und College anschaust, wie oft passiert das? Einmal die Woche oder ist selbst das zu viel?
Ja, das, also in den Playoffs ist es schon, wenn NBA-Playoffs oder March Madness dran ist, dann schon öfter. Aber jetzt, wo sowieso Pause ist, überhaupt nichts. Und ja, selbst unter dem Jahr ist erstmal Football dran. Da mein Sohn ja selbst Football gespielt hat, sind wir ein bisschen mehr zum Football gekommen. Aber so ja, im März, April, Mai ist dann Basketball auch mal vielleicht mal ein paar Mal die Woche, je nach den Playoffs und wie interessant die Spiele sind.
Wann hattest du zum letzten Mal einen Basketball in der Hand?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich neulich habe ich rausgeschaut, da hat jemand Basketball gespielt oder geworfen, ein Junge. Und da war ich noch in LaGrange. Also es ist bestimmt schon, wir sind jetzt schon 2,5 Jahre hier in Hebron. Seitdem habe ich keinen Ball, also es ist bestimmt schon fast 3 Jahre her, bevor ich mal auf den Basketballkorb geworfen habe.
Und so sind wir beim Anfang. Wann hattest du denn zum ersten Mal einen Basketball in der Hand gehabt? Ist das eine schöne Schleife, die ich da gedreht habe? Herrlich.
Ja. Also das erste Bild mit dem Ball in der Hand ist, bin ich ungefähr 2 Jahre alt. Also der Ball ist größer als mein Körper. Also das ist schon Es ist schon irgendwo, ich glaube, in Hamburg, als ich mit meinen Eltern unterwegs war, mit zwei war das erste Mal, das erste Bild.
Und du musstest Basketballer werden. Das hattest in der Familie keine Chance, Handballer, Fußballer, Schwimmer, Reiter oder irgendwie sowas zu werden, oder?
Ich bin auch mal geschwommen über eine Zeit von 8 bis 12. Wollte dann auch mal in einen Fußballverein. Das wurde dann streng untersagt von meinem Vater. Sagen, nein, Basketball ist King.
Da hast du ja was mit Hansi Gnad tatsächlich gemeinsam, weil er auch die Kacheln gezählt hat im Darmstädter Schwimmbad, ne?
Genau, ja. Hansi war ein sehr guter Schwimmer. Auf den Level habe ich es nicht geschafft, aber ja, so als Ausgleich und so weiter war das schon ganz cool.
Jetzt bist du ja wirklich früh zum Basketball gekommen und du warst ja auch schon früh unheimlich gut. Also wenn ich mir überlege, du hast als Jahrgang 66 mit dem Jahrgang 64 die Kadetten-Europameisterschaft gespielt, warst also 2 Jahre jünger. Was war das? Dass du mega Talent bist, wissen wir alle. Warst du auch extrem trainingsfleißig, dass du schon so früh praktisch deinen Altersgenossen voraus warst?
Ja, also Basketball war, also ich konnte Basketball 24 Stunden am Tag spielen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und war auch überall, wenn irgendwo Trainingseinheiten waren, habe ich auch mit Älteren zusammen trainiert, mit damals eben ehemaligen Basketballspielern, die ihre so Trainingseinheiten in der vierten Mannschaft oder so überall versucht, Basketball zu spielen. Und was heißt voraus? Ich habe den Basketballsport geliebt und habe das, ja. Und das Glück hatte ich natürlich auch, dass zu dem Zeitpunkt man immer so versucht hat, auch die nächste Gruppe heranzuführen, wie es sich anfühlt, so ein großes Turnier zu spielen. Da hatte ich dann natürlich das Glück, dass ich dann mit den 64ern mitspielen konnte und von denen lernen konnte, um die nächste Kadettenmannschaft dann ein bisschen zu führen. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Die Generation war zwar jetzt ziemlich erfolgreich.
Zwei Bronzemedaillen, also ihr habt, glaube ich, mit den 64ern und dann mit den 66ern gewonnen. Das war überhaupt eine Zeit, sag ich mal, diese Jahrgänge, ich sag jetzt mal von 63 bis 69. Das war ja über Jahrzehnte hinweg das Nonplusultra im deutschen Basketball. Was ist da zusammengekommen? Sehr, sehr viel individuelles Talent oder waren das auch andere Faktoren, warum diese Generation, die dann ja auch letztendlich die Europameistermannschaft zum Großteil gestellt hat, so erfolgreich war?
Ja, das ist eine gute Frage. Es waren natürlich immer so Hochburgen, wie Leverkusen, wie Gießen, wo Mike ja auch her ist, Marburg, die Gießener Gegend, waren immer so Hochburgen und da war jetzt das Talent, ja, anscheinend, dass ich dann auch so mehr an die europäische langsam hingekommen ist. Woran das denn jetzt genau lag, ist natürlich auch schwierig. Aber wahrscheinlich sind die Trainer besser geworden. Das denke ich mal, dass es so war. Genau nachgedacht habe ich darüber eigentlich auch noch nicht so.
Du hast gerade Gießen erwähnt. Ich kann mich an ein Spiel in Gießen erinnern. Da warst du 16 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Spiel noch erinnern kannst. Du bist eingewechselt worden. Dein erster Touch war, du hast Mitteldistanz reingeworfen. Und am Ende hast du den Game-Winner getroffen, indem du fast über das ganze Feld getribbelt bist. Vladi Katlec stand in der Ecke und hat gewunken. Hey, Youngster, gib mir die Murmel. Du hast gesagt, Flavio, du stehst gut, du bist der Routinier, ich hau das Ding rein und hast das Spiel entschieden. Du warst immer schon extrem nervenstark und kaltschnäuzig. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern?
Ja, ich glaube, der Mike war auch bei dem Spiel, kann das sein?
Ja.
Ich wusste dadurch, dass Mike und ich ja auch in der Kadettennationalmannschaft zusammen waren, gut befreundet waren, war, glaube ich, auch bei dem Spiel. Ich so, hey, komm vorbei und was weiß ich. Ja, das war immer so, dadurch, dass ich auch immer mit Älteren trainiert habe vorher schon, war das eigentlich so, hey, da musst du reingehen und einfach dein Ding durchziehen und so war das dann halt. So an die ganzen Spielszenen kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber ich weiß noch, dass das Spiel, da als ich 16 war und in der Bundesliga gespielt habe, war natürlich schon ein irres Ding.
Ja. Lass uns doch mal ein bisschen ins Wohnzimmer der Familie Nürnberger gucken zu seiner Zeit. Vater sowieso tausendprozentig mit Basketball beschäftigt, hat ja sogar den Trainerschein Nummer 1 des DBB wohl gehabt. Überragend. Ja. Die Mutter hat Basketball gespielt, auch in der ersten Liga. Der Bruder hat gespielt, der Jörg, die Schwestern Claudia und Ina haben gespielt. Wie kann man sich das so ab? Habt ihr dann auch mal Basketballverbot gehabt, dass wir immer am Tisch saßen? Heute reden wir mal gar nicht über Basketball oder was? Komplett immer das Thema jeden Tag?
Nö, so das Thema war das eigentlich gar nicht. Ich meine, mein Vater hat natürlich war Trainer, hatte auch Schiedsrichter, die Lizenz Nummer 1. Also von daher war er total involviert im Basketball, war ja Vizepräsident auch beim DBB. War so ziemlich den Wolfenbüttler Basketball so den Aufstieg gegeben hat. Angekurbelt hat. Von daher so richtig das Thema war das eigentlich nicht. Jeder hat so mehr oder weniger sein Ding gemacht. Natürlich wusste mein Vater auch wusste auch Bescheid, wann Trainingseinheiten waren, wann Spiele waren, weil dann war er ja auch immer da. Also von daher geredet wurde nicht. Es wurde gemacht und das war so.
Wer hat denn wem da die Ratschläge gegeben?
Was heißt Ratschläge? Ich hatte das Glück, dass in der Wolfenbüttler Zeit, wie Stefan ja schon gesagt hat, Basketball ja so im Vorraum stand, so eine Hochburg war und natürlich auch viele talentierte Spieler immer durch Wolfenbüttel durchgekommen sind, wie Mihai Albu, Jürgen Wohlers, der ehemalige Rekordnationalspieler, Joe Leubel. Und ich das Glück hatte, dass diese dann auch sehr involviert in der Jugendarbeit waren. Und ich auch natürlich dann von denen auch immer ein bisschen was mitgekriegt habe und viel von denen gelernt habe.
Mihai, lauf bis zur gestreichelten Linie und mach 5 Liegestühle.
Ja, genau.
War das jetzt?
Das war Mihai Albu-Deutsch.
Genau. Ja, genau. Und das war, er war ja was... Ja, Europaspieler des Jahres aus Rumänien, ein unglaublicher Spieler. Und ich hatte ihn ja selbst im Basketball AGs als Trainer, also konnte man da schon viel. Er hat ja damals in Wolfenbüttel gespielt, trainiert. Also hat man da schon viel gelernt, viel gesehen, auch auf dem Spielfeld. Ein Bundesligaspiel ohne Kai Nürnberger, auch als Zuschauer, als er jung war, gab es nicht.
Wann hast du gemerkt, Basketball könnte auch, wie wir es am Anfang mal gesagt haben, auch 100% meines Lebens ausfüllen? Ich will damit möglicherweise auch Erfolg haben und den ein oder anderen Euro-Mark damals verdienen.
Als ich so in das Profitum eingestiegen bin, die erste Bundesligaspiel mit 16 Jahren, war Basketball ja überhaupt nicht honoriert. Das war ja so mehr ein Studentensport und dann gab es ein bisschen was, das war jetzt aber auch nicht so dramatisch viel. Und dann bin ich ja auch als ich dann 17 war, in die USA, in die Highschool und bin dann da geblieben zum College. Ja, und kam dann eigentlich wieder und nach meinem, so wie ich das Gefühl hatte, war es, wir machen jetzt noch eine Ausbildung und spielen nebenbei auch noch Basketball und bla 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 bla. Und dann auf einmal war es so, ups, die wollen mir aber Geld geben. Das ist ja interessant. Das ist ja, das hat sich ja hier in 6-7 Jahren doch schon ganz schön weiterentwickelt, dass man jetzt auch nur noch Basketball spielt. Das ist ja interessant. Und das war so das erste Mal, wo ich das dann auch mitgekriegt habe, dass da auch in Deutschland rekrutiert wird und dann auch du damit ein bisschen Geld verdienen kannst.
Du hast ja selbst gesagt, du bist mit 17 rüber in die Staaten, in die Highschool nach Illinois. Was war für dich das Ausschlaggebende? Ich meine, du hattest ja in Wolfenbüttel, das hast du ja beschrieben, eigentlich für die damalige Zeit sehr gute Bedingungen. Ging es für dich um Basketball oder ging es für dich primär um Lebenserfahrung, andere Kultur kennenlernen?
Ja, dadurch, dass man natürlich auch mit der Kadettennationalmannschaft, Junioren und so weiter auch viel in Europa rumgekommen ist und dann Bernd Röder damals Kontakte hatte in den USA, zu den USA und Trainern hier drüben, hatte er mal angefragt, ob ich das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, logisch, das ist Basketball, ist ne, Mutterland des Basketballs und da wollen wir jetzt noch mal sehen, wie das da drüben ist. Und da mal trainieren. Und das war ja eigentlich erst nur vorgesehen für ein Jahr. Ja, und dann kam ich auch in der Gegend mit einer, wo Basketball, auch Basketball-Euphorie da war, hatte eine gute Mannschaft und hatte dann das Glück, auch ein Stipendium zu kriegen, um dann weiter in den USA zu bleiben und College-Basketball zu spielen.
Das Stipendium bekommen, nach deinem Highschool-Abschluss in den USA. Das heißt, du hast aber dann im Prinzip kein deutsches Abitur mehr gemacht, weil du ja drüben geblieben bist. Das heißt, du hast in Deutschland faktisch keine Hochschulzugangsberechtigung gehabt, um mal den Terminus Technicus zu benutzen.
Genau. Ich hab meinen normalen Realschulabschluss gemacht, habe dann noch ein Jahr Oskar-Kemmer-Schule, so eine Wirtschaftsschule besucht, in dem ersten Jahr, wo ich in Wolfenbüttel in der Bundesliga gespielt habe und bin dann in die USA, habe da meinen Highschool-Diploma gekriegt und bin dann an die Southern Illinois University.
Genau. Jetzt damals war es ja großartig in, dass Deutsche in die USA gehen. Ja. Der Schrempf und Chris Welp waren in Washington, Uwe Blab sogar bei Bob Knight in Indiana. Du warst eigentlich der einzige Kleine, der einzige Guard. War das dadurch schwieriger, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja, wenn Colleges Ausländer rekrutiert haben, in erster Linie auf Länge geschaut haben, musstest du dich da schon ein bisschen mehr durchkämpfen und deine hohe Qualität, sag ich mal, stärker unter Beweis stellen als jetzt ein 2,5 Meter oder 2,10 Meter Mann?
Ja, man muss auch sagen, den auf dem Level, ich war ja auf dem Mid-Major, aber auf dem kleineren, auch wenn es die erste Division war, waren Mid-Major wie Olaf, Uwe, Jens Kujawa, Detlef und Chris, die waren ja schon, das waren ja schon jetzt schon ganz andere Dimensionen. Das Mid-Major war ein bisschen mehr auf Aufbauspieler angelegt. Du hattest jetzt keine Riesenkracher mit der Größe in der Liga und da konnte man schon als Aufbauspieler sich ein bisschen besser durchsetzen, aber es war natürlich doch, das Spiel war immer ein bisschen ja auf Schnelligkeit und sowas angelegt. Obwohl ich nicht der Schnellste war zu dem Zeitpunkt, konnte ich halt mit meiner Routine, die ich schon bekommen hatte durch Bundesliga und Trainieren immer mit Älteren, konnte ich durch meine Routine schon ein bisschen was die Schnelligkeit angeht, ein bisschen was wegmachen.
Hattest du andere Angebote noch aus Southern Illinois für ein Stipendium?
Ich hatte noch eine zweite Division, die auch in der Nähe von Southern Illinois ist, Southeast Missouri State. Aber dadurch, dass Southern Illinois University 45 Minuten weg war von der High School, war das eigentlich schon der Traum.
Ja. Dann bist du nach Deutschland zurückgekommen, Galatasaray Köln. Du lachst schon. Pass auf, ich habe vorhin gesagt, ich erinnere mich an das Spiel in Gießen, wo du den Game Winner getroffen hast mit 16 Jahren. Wenn ich an Köln denke, denke ich an einen Fernsehbeitrag, in dem du gefilmt wirst, weil ihr kein Geld bekommen habt, du deinen Kühlschrank aufmachst, da liegt eine halbe Tafel Schokolade drin und sonst ist der Kühlschrank total leer. Du nimmst die raus, brichst zwei Rippen Schokolade ab und isst die und der Reporter sagt so, ja, kein Geld in Köln, alles, was Kai Nürnberger im Kühlschrank noch hat, ist diese halbe Tafel Schokolade. Kennst du das Ding noch?
Ja. Oh Mann, ey, das ist super. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob wir irgendwie rumgefahren sind um McDonald's oder so ein Zeug. Ich weiß nicht, ob sie das so aufziehen wollten, auch mit McDonald's, dass man da rumfährt und dann in irgendwelchen Mülleimern rumsucht. Ja, aber ja, das war schon ein starkes Ding, ja. Ja, Galatasaray, von der Mannschaft her, eine super Mannschaft, bloß alles andere, da war das dann wieder, anscheinend doch kein Geld da.
Ja, wir müssen auch wissen, Galatasaray war so ein bisschen der Nachfolgeclub von BSC Saturn, ne? Und
genau,
ja. Die gingen wohl ein bisschen in die Pleite und dann kamen die scheinbar reichen Türken und hatten da ein Projekt vor.
Ne? Genau, ja.
Aber irgendwann war das Projekt.
Ja, jeder hatte wohl so ein bisschen da seine anderen Gedanken oder was auf dem Papier da steht, was gemacht werden sollte. Und dann, ja, 3 Monaten oder so, war es auf einmal, ups, was geht ab? Ja, nichts ging mehr. Aber wir haben trotzdem als Mannschaft dann noch weitergespielt, haben das Jahr noch durchgezogen. Aber ja, war schon, das war dann so der erste Eindruck vom Profibasketball in Deutschland.
Gibt es diesen großartigen Fernsehbeitrag eigentlich auf YouTube? Weißt du das?
Nee, da weiß ich nicht. Das wäre auch mal schön, das rauszufinden.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil wenn du das gewusst hättest, dann hätte ich das unseren Zuhörern dringend ans Herz gelegt. Aber vielleicht recherchiert ihr ja von euch aus mal.
Genau, kein Problem, ja. YouTube, absolut. Wir waren eben noch in den USA, jetzt sind wir schon bei Galatasaray Köln. Die Verbindung, als du in den USA warst, mit Deutschland, wie kam das denn dann wieder zustande? A, Köln, B, auch DBB. Denn, soweit ich das gelesen habe, 88 hast du ja schon dein erstes Länderspiel.
Ja, es war ja immer schon so, dadurch, dass Bernd Röder ja auch immer Assistenztrainer war bei der Nationalmannschaft und er auch ja den Kontakt war, da immer ein Kontakt. Ich meine, die Trainer, die Bundestrainer und so wussten schon, wo die deutschen Spieler und so verteilt waren in den USA. Also von daher war da immer schon ein bisschen Kontakt. Ich glaube, Bernd und Ralf Klein waren auch mal auf einer USA-Tour und haben auch ein Spiel von uns angeschaut, von Southern Illinois. Also der Kontakt zum DBB war immer da und ich war ja auch mal die meisten Sommer, im Sommer immer da und habe irgendwie, ich glaube, 85 war es mit der Juniorennationalmannschaft Europameisterschaft gehabt. Oder 85 war ich selbst da im Trainingslager für die Europameisterschaft damals in Stuttgart. Also man war ja eigentlich immer da. 88 war dann schon, glaube ich, mit Svetislav die Vorbereitung auf die Olympiade oder auf die Qualifikation. Also dann die Kontakte waren da nie abgebrochen. Ich war dann, ja.
Stimmt das eigentlich? Ich habe das eben noch gelesen am Anfang, dass du bei Pesic ein bisschen ein Problem hattest, weil du angeblich übergewichtig gewesen wärst und du musstest extra Schichten.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ich war, also wie vorhin schon glaube ich, schon mal angesprochen, ich war nicht der Schnellste, nicht der Fitteste, konnte aber unwahrscheinlich gut Gewichte stemmen. Also kräftig war ich, dadurch auch am Ende auch vom Robert Maras der Kugelblitz. Aber für ihn, so nach seinem Denken auch, wie seine Jungs zum Beispiel in Jugoslawien oder so, war natürlich mein, so wie ich da war das nicht so für ihn. Und ja, ich musste dann auch, irgendein Trainingslager oder was weiß ich, und mussten dann spielen. Und dann hat er mich degradiert in der Mannschaft aus Westerstede, musste dann mit denen spielen. Von daher, naja. Ja, das war halt so. Muss man halt durch und muss man halt lernen.
Nee. Sich entwickeln. Ich war zart. Also der spielt bei mir nicht, der kann aber den anderen spielen. Der ist mir zu übergewichtig.
Genau.
Ja, ja. Du hast da irgendwie Erwartung, du bist motiviert und dann kommt einer, nee, du war hier erstmal gar nicht. Du machst mal hier erstmal hier, was weiß ich, Treppen rauf und runter, keine Ahnung.
Ja, da musste man, wie gesagt, musste man sich entwickeln.
Ja. Aber das ist ja bei dir gar nicht so leicht, sage ich mal, aus dem Grund heraus, weil ich, so wie ich dich kennengelernt habe, du auch durchaus stur sein kannst.
Ja, logisch, habe ich ja gesagt, jeder muss so seine Macken haben.
Genau. Aber es war dann für dich, so wie ich es in Erinnerung habe, das Problem mit, du sollst fitter werden und so weiter. Du wolltest das aber auch unbedingt, weil du unbedingt auch diese EM spielen wolltest, 93 dann. Oder war das ganze Thema mit Pešić schon länger da? Weil ich hab zum Beispiel auch mal gehört, Olli hat ja was gesagt, du kannst mich korrigieren, Kai, wenn es falsch ist, dass Pešić dir für die EM angeblich ein Mindestgewicht aufgeschrieben hat. Und wenn du damit nicht ins Trainingcamp kommst, dass er dich nicht mitnimmt. Ist das...
Also das war schon vorher. Das war nicht bei der EM. Das war nicht bei der EM. Also das war also 1991. Es war, glaube ich, im Herbst. Hat er gesagt, nee, das ist hier so machen wir nicht weiter. Und hat mich mehr oder weniger gesagt, also so können wir nicht weitermachen, so kannst du nicht in der Nationalmannschaft spielen. Und dann vor der Vorbereitung zur Olympiade, vor den Olympischen Spielen 92, okay, haben wir uns dann zusammengesetzt und hat gesagt, hier, das und das muss gemacht werden. Ich kann dir nicht garantieren, dass du in die Mannschaft kommst. Aber das muss besser werden, deine ganze Einstellung und so weiter und so fort. Ja, und das hat dann 92 ja gereicht, um und dann fitter zu werden und dann auch in der Mannschaft zu sein. Und dann 93 war das auch nicht. Also das war zwischen 91 und 92, okay, vor den Olympischen Spielen.
Okay.
Aber das ist richtig.
Wenn wir es ein bisschen chronologisch machen, wir waren ja eben, sind wir beim DBB, alles klar, da kommen wir auch noch, 93 kommen wir auf jeden Fall noch zu, auch 92 Olympia mit Sicherheit. Du bist nach Galatasaray Köln nach Bayreuth gegangen, der Kai Kronberger geht ins Frankenland, da haben wir wieder eine Kombination. Und da gab es ein Spiel, da hat Kai Nürnberger mit dem großartigen Superstar Michael Jordan zusammengespielt. Mhm. Das auch ein Erlebnis gewesen sein.
Ja klar, zu dem Zeitpunkt war ja Michael Jordan der absolute Überflieger, der absolute Star in der NBA weltweit. Und es ist ja auch so schön, dass das Ganze auch in der Frankfurter Ballsporthalle, wo dann Stefan und ich ja auch zusammen trainiert und er gecoacht, ich gespielt habe. Ja, das war schon interessant, wie er dann, was er sich da einläuft. Wir machen uns schon warm, kommt er denn nicht? Und dann auf einmal kommt er reingelaufen. Du denkst, wer ist das denn eigentlich? So ein Typ, nur Haut und Muskeln. Und ja, macht ein paar Würfe und fängt dann an zu spielen. Und ja, es war schon Wahnsinn zu dem Zeitpunkt.
Das war irgendwie so ein Promospiel und du warst tatsächlich für ein Spiel Mannschaftskollege von Michael Jordan, für die es nicht
wissen. Korrekt, das war also Bayreuth zu dem Zeitpunkt hatte Nike als Sponsor und da er ein Nike-Athlet war mit der Jordan-Brand. Ja, war dann so ein Promospiel, um die NBA ja, nach Europa zu bringen. Und ja, da war noch ein anderes Spiel. Ich hatte mich dann beim Training verletzt in der Zwischenzeit. Dann war noch ein zweites Spiel in Frankreich auch, wo er dann gegen uns gespielt hat.
Ich finde es cool. Du durftest du dem großen Superstar die Bälle zupassen, damit er die vollendet.
Genau, ja. Ich habe dann auch so ein
schönes Erlebnis.
Ja, es ist auch immer so eine Geschichte. Ne, wir sind in so einer Auszeit und waren noch keine großartigen Danks und so weiter. Und dann kommt er so in die Auszeit und sagt, ey, pass auf, wenn du jetzt den Ball kriegst, mache ich eine schnelle Finte und dann schmeißt das Ding da hoch und ich stopp den rein. Ich sage, okay, alles klar. Ja, und dann genau so, ich kriege den Ball oben und bevor du dich verschaut hast, ist er schon wieder, ist seine Finte schon fertig und du meinst, oh, der wartet jetzt da oben, ich schmeiß das Ding einfach da hoch und ja, stopfen dann rein. Ja, wie nah der Ball am Korb war, keine Ahnung, war nur interessant. Der konnte schon vorher sagen, was er jetzt macht und der war schon riesig.
Schön. Dann Bayreuth, ein bisschen weiter nach Bamberg, da warst du ja auch ein paar Jahre.
Genau, das war eigentlich, also ich bin nicht so der Typ, der das Reisen so, also das Umziehen so liebt. Es gibt ja viele Leute, die so alle Jahre oder alle zwei Jahre mal umziehen. Das war eigentlich nie so mein Ding. Ich wollte eigentlich immer irgendwie konstant irgendwo sein. Da war halt Bamberg. Ja, da waren wir dann acht Jahre in Bamberg. Und das war eine super Zeit, super Gegend, super Stadt. Ja, es sind noch unsere Kinder da geboren, also verbindet mich viel mit Bamberg.
Die Kinder sind Franken. Die Kinder von Nürnberger sind Franken. Ist das nicht schön? Aber jetzt sind wir wieder beim DBB, 92. Da warst du in Bamberg, aber durftest auch bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Was sind da deine ersten Erinnerungen, wenn du wieder daran zurückdenkst?
Ja, erst natürlich diese, wie wir ja vorhin schon angesprochen hatten, das Ganze mit, mit Pesic erstmal, indem die Mannschaft das zu schaffen, in die Mannschaft zu kommen. Dann natürlich dieses Qualifikationsturnier mit 11 Spielen in 14 Tagen gegen Mannschaften wie Slowenien, Russland, Kroatien, wo wir Kroatien damals geschlagen haben, was ja eigentlich so der Winner für uns war. Und dann natürlich die Olympiade, wo die auch zum ersten Mal als Profis spielen konnten in allen Sportarten, dass man dann irgendwo an der Bushaltestelle mit dem Jim Courier oder mit der Mary Jo Fernandez auf einmal saß und so weiter. Man ja wirklich vorher nur was, was ich im Fernsehen vielleicht gesehen hat. Das war dann schon natürlich interessant. Und Boris Becker sind dann zu Tennisspielen gefahren, obwohl Pesic das ja nicht wissen durfte, weil wir ja eine Medaille holen. Das war halt schon ein riesen Erlebnis, 92 mit diesen ganzen anderen Umständen, ganzen Profisportler und so weiter zu sehen.
Ihr seid dann einfach heimlich abgehauen. Ihr seid einfach Pesic interessiert.
Ja, ich meine, du hattest ja natürlich schon die Spiele, so wie die Spiele angesetzt waren, spieltest du jeden zweiten Tag, aber manchmal musstest du halt schon um 9 Uhr morgens spielen. Hattest dann so Donnerstag oder so nur eine kurze Trainingseinheit, hast dann wieder am Freitag gespielt. Ja, und wenn du dann irgendwann, das fiel so günstig, dass wir, glaube ich, um 9 Uhr morgens oder so gespielt haben und dann Boris dann irgendwo am Nachmittag dann ein Match hatte. Und ja, du bist halt mit dem Bus dann irgendwo hingefahren, hast dir dann dein Tennismatch angeschaut und warst dann halt wieder da zur offiziellen Essen oder was weiß ich. Also du konntest schon mal dir was anschauen, aber wenn du natürlich vom Pesic dann erwischt wurdest, dann war das nicht so nett. Aber wir haben es zum Glück überlebt.
Ja, und dann sind wir bei 93.
93. Ja. Wir hatten letzte Woche Hansi. Und es ist ja so, bei so einem großen Turnier, der MVP wird ja von der Siegermannschaft gestellt. Und Hansi hat als Kapitän gesagt, ja, Chris Welp, der leider nicht mehr unter uns weilt, hat ein großes Turnier gespielt. Aber nicht nur wegen des Passes in der Schluss- oder im letzten Play, sondern aufgrund der konstanten Leistung im gesamten Turnier wärst du sein MVP gewesen für dieses Turnier. War dieses Turnier der beste Basketball, den du je in deinem Leben gespielt hast?
Ich weiß nicht, ob mein Besten war. Ich war mit Sicherheit sehr konstant. Als Aufbauspieler wusste, wann ich selber zu punkten hatte, wann es wichtig ist, die Mitspieler zu involvieren, freizuspielen, wer einen guten Tag hatte und so weiter und so fort. Das habe ich da in dem Turnier, hat das halt wirklich gut geklappt. Und wir haben ja die Gruppe, die da zusammengespielt hat, die Mannschaft hat ja schon über eine lange Zeit zusammengespielt. Also das Vertrauen und so weiter in meine Mitspieler war immer da. Die waren ja mit dem Chris, mit Hansi, Mike Henning, Mike Jekyll, das waren ja schon herausragende Spieler. Da habe ich eigentlich nur meinen Part zu beigetragen und ja, hatte halt das Glück, zu dem Zeitpunkt wirklich konstant zu sein.
Das heißt, du hast deinen Part zu beigetragen. Also ich habe das Turnier ja auch verfolgt. Du hast schon auf einem verdammt hohen Niveau gespielt. Das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Wie oft wirst du auf diesen letzten Pass angesprochen, auf deine Penetration und den Durchstecker zu Chris Welp, jetzt natürlich nicht mehr, weil du in den USA bist, oder wie oft geht jetzt dir selbst auch nochmal durch den Kopf diese Situation?
Also eigentlich gar nicht so oft. Ich meine, ich werde ab und zu kommen, sagt jemand, ey, ich habe dich auf YouTube oder so gesehen, da war ein Spiel in Germany und was weiß ich. So oft, ich meine, ich habe natürlich auch Bilder unten hängen, die mich da so ein bisschen dran erinnern und Medaillen und so weiter. Also ab und zu denk mal, aber es kommt nicht so oft vor.
Okay. Jetzt habe ich eine Idee, damit du das alles wie Erinnerung hast. Wir haben hier für mich den besten Kommentator von Magenta Sport, der Basketball kommentiert. Und der kommentiert jetzt für dich die letzten 5 Sekunden des Spiels Deutschland gegen Russland.
Die letzten 5 Sekunden haben die Russen wieder den Ball gehabt und haben noch einen daneben gehabt.
Ja, aber es ist your turn, Stefan. Auf geht's.
Ich habe doch jetzt überhaupt kein Bild da. Ich kann's
ja, mein Gott.
Kai, wann hat Chris Webb den Freiwurf reingeschossen? 2 oder 3 Sekunden vor dem Ende?
Ja, sowas um den Dreh. Ja. Also
vier, würde ich sagen. Maximal, aber eher 2 oder 3.
So um die 8 Sekunden habe ich angefangen zu ziehen.
Ja.
Bin dann in die Mitte und 3, 4 Sekunden waren bestimmt noch auf der Uhr.
Also dann mache ich jetzt dieses Play. Ja, nicht das letzte, sondern dieses Play. 8 Sekunden noch auf der Uhr. Kai Nürnberger, top of the key. 1 gegen 1. Er geht über seine linke Hand, die Penetration. Michailov kommt so hin mit der Türstecke zum Weg. Der schlägt ihn ein. Foul von Michailov. Welt geht noch an die Linie. Deutschland kann dieses Finale gewinnen. Nürnberger mit seiner Penetration hat es möglich gemacht. Hat Welt jetzt noch die Nerven?
Jetzt hast du doch alles wieder im Kopf, oder?
Ja, genau. Ja, mit den Nerven und Chris Welp, wie er halt so ist, hat Nerven, hat keine Nerven, macht das Ding rein, ja.
Aber so bist du ja auch, ist das Niedersachse?
Ja, vielleicht ist das so ein Markenzeichen von den Niedersachsen.
Das Schöne ist, wir haben ja jetzt das Bild und mit diesem Kommentar leuchtet die Sonne auf das Gesicht von Kai Nürnberger.
Ja, der kommt gerade da hoch.
Die Lichtgestalt, jetzt aktuell die Lichtgestalt ist doch schwarz geteilt. Während des Kommentars von Stefan Koch, ein Traum. Das war total schön. Stefan, hast du gut gemacht.
Immer ein bisschen hier zur Seite.
Das war noch mehr Emotion, als wenn ich dich erlebe bei Göttingen gegen MBC. Danke dafür.
Bitte.
Erinnerst du dich an die Stunden, an die Tage danach? Am Anfang dieser Europameisterschaft war ja Basketball nicht unbedingt zwingend das Thema in Deutschland. Mhm. Verwandtschaft und Familie war in den Hallen eigentlich mehr nicht. Hinterher gab es so ein bisschen Auftrieb. Was sind da so die Eindrücke gewesen, die du uns mitteilen kannst?
Ja, natürlich. Wie du schon so schön gesagt hast, mehr Familien, wie es hier anfing, ne, in Berlin vor keiner Kulisse, waren dann am Ende doch 10.000 Leute dann in der Halle und es waren auch deutsche Zuschauer dabei. Das war ja auch kurios, dass man im Halbfinale mehr Griechen in der Halle hatte als deutsche Zuschauer. Von daher, es gab dann natürlich so, in den Hochburgen war es ja schon immer so, die Hochburgen wie Gießen, wie Leverkusen, Wolfsbüttel, da war ja immer, Zuschauer waren ja da. Aber jetzt konnte man dann auch sehen, dass sich mit dem ganzen Streetball und so weiter mehr Basketball viel interessanter wurde, auch für die Medien. Ich weiß noch, nach der Feier dann am nächsten Morgen bin ich mit mir nach Hause gefahren.
Aufstehen.
Und ja, du musst sofort wieder zurück nach München. Du musst sofort wieder zurück nach München. Der Bayerische Rundfunk macht einen Beitrag. Du musst da sofort hin. Okay, ja, also erst vom Morgen nach Bamberg, dann abends wieder zurück. Also natürlich bei so einem Ereignis sind dann auf Anrollen dann Interview-Requests und allem sowas ist dann da. Also und, ja, es ist dann viel verändert, hat sich ja in Bamberg dann nicht. Wir haben weiterhin in der blauen Schule gespielt. War jetzt nicht so, dass das auf einmal da der Mega-Push für eine neue Halle oder so war. Dann haben wir mal Stefan Beck in der Nutella-Werbung gesehen. Das war natürlich auch ein tolles Ding. Dann gab es mal so ein paar Game-Shows, wo der Chris und ich dann da waren. Ich weiß nicht, wie die hieß, irgendwas. War irgend so eine Game-Show, wo wir dann gegen einen Kandidaten oder Kandidatin dann werfen mussten und so weiter und so fort. Also hat schon gemerkt, also Basketball war jetzt ein bisschen mehr präsent. Das war es dann.
Das war es dann.
Und es hat sich ja bis jetzt dann doch ziemlich, ziemlich weit entwickelt jetzt, ne? 30 Jahre danach.
War es für dich irgendwann mal ein Thema, dem Basketball verbunden zu bleiben als Coach oder Manager? Oder hast du das für dich von Anfang an ausgeschlossen gehabt?
Ich war ja dann in Frankfurt und Ich hatte ja immer noch gute Verbindungen dann immer noch nach Bamberg. Der Gedanke war schon da. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch, was ich vorhin schon gesagt habe, ich bin nicht so ein Typ, der dann von Station zu Station zieht. Und das natürlich als Trainer ist man ja doch sehr, ja, ist die Chance doch sehr groß, dass man öfters mal den Standort wechseln muss. Ja, und das war halt nicht so mein Lebensziel und auch nicht so das Lebensziel für meine Kinder andauernd von einer Schule in die andere und so weiter. Von daher hatten wir das dann auch mit Michelle und so, war das dann eigentlich schon klar, dass wir in die USA zurückziehen und dann ja, eine konstante Situation haben.
Als du dann in die USA wieder zurückgegangen bist, privat, hat dir da nicht irgendwas gefehlt? Wir hatten eben über 100% Basketball bei den Nürnbergers gesprochen. War das, musstest du eine Therapie machen, dich von Basketball lösen?
Nö, das war eigentlich gar nicht so, das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil meine Kinder waren involviert im Sport. Und dadurch, dass dann war halt eine andere Sportart. Dann meine Kinder haben gerne Fußball gespielt. Und ich hab das auch erlaubt. haben trotzdem auch beide was gehört, aber haben Fußball gerne gespielt. Und dann in der Region, wo wir waren, war Fußball auch waren wir viel mit involviert in dem Sport und habe dann da so ein bisschen durch die Kinder dann bin an einer Sportart angeblieben, nicht am Basketball. Hatte dann damit viel zu tun. Und so hat sich das dann Sport so mehr oder weniger langsam ausklingen lassen. Nicht im Basketball, sondern durch die Kinder dann im Fußball.
Du hast aber auch als Fußballtrainer gearbeitet.
Genau, ja, genau. Ja, so wir hatten dann so 6 oder 7 Jugendmannschaften, wo dann, wir hatten Fußballer, die eigentlich trainiert haben. Ich habe dann auch ein paar Mannschaften betreut. Das war dann durch den Fußball halt. Mein Traum damals, den ich nicht verwirklichen konnte.
Warum haben sie dich gefragt? Weil du Deutscher warst und sie gedacht haben, der muss doch wissen, wie gekickt wird?
Nö, eigentlich gar nicht. Eigentlich, weil also Sean und Kylie waren eigentlich Sean war eigentlich wirklich gut als junger Fußballer. Vielleicht nicht auf dem deutschen Level, aber auf dem amerikanischen Level damals in der Gegend. Und wurde natürlich sofort auch angesprochen, weil man sein Talent gesehen hatte. Und dann hat einen deutschen Vater. Und naja, der muss das wissen, wie das geht. Naja. Nicht unbedingt, aber.
Was kann der deutsche Sport vom amerikanischen Sport lernen?
Wie man im Baseball sagt, das war jetzt ein Curveball.
Das kann der du kriegst es ja mit, die Berichterstattung, du hast da selber, warst du als Trainer aktiv, die Kinder sind aktiv. Ein Sport hat, glaube ich, in den USA einen anderen Stellenwert als in Deutschland.
Ja, man macht das Ganze ja schon, es ist ja Schulsport in Amerika. Das ist ja schon mal der größte Unterschied, dass du natürlich von Hause aus schon für eine Schule spielst, auch in jüngeren Jahren. Und dadurch natürlich auch immer versuchst zu verbessern oder das Beste zu machen für deine Mannschaft. Dass du schon als Junger immer, Sport ist immer, ne, bei in Deutschland sagt, würde ich so schön sagen, da sind die Zensuren wichtig. In Amerika ist so Sport wichtig, dass man am Sport beteiligt ist. Das ist vielleicht das Einzige, dass man schon von Anfang an so einen Push hinter sich hat von seiner Schule und von seinen Mitschülern.
Sag mal, was ist das? Kai, wie viel Deutsch sprichst du noch? Weil ich kenne viele Deutsche, die in den USA leben, die mit einem amerikanischen Akzent unsere Sprache mittlerweile sprechen. Bei dir ist das nicht der Fall. Sprichst du viel Deutsch oder?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel Deutsch spreche, aber es kommt auch immer, also wenn man auch, natürlich meine Geschwister sind ja noch in Deutschland, von daher spreche ich mit denen öfters mal. Ja, wir haben ja auch, wir haben Freunde aus Bamberg, die jetzt gerade am letzten Wochenende hier waren, die, ja, wo man auch ab und zu mal ein bisschen Deutsch spricht, aber ja, also viel nicht, aber doch genug, um nicht die Kartoffel im Mund zu haben. Ja.
Nee, du bist völlig akzentfrei. Ich erinnere mich dran, früher, da war Detlef Schrempf noch nicht lange in den Staaten und dann war irgendwie mal die ZDF-Sportreportage bei ihm und dann hat er schon wirklich so einen amerikanischen Touch in der deutschen Sprache gehabt und bei dir ist gar nichts da, deswegen.
Ja, es ist schon schwierig. Ich kann jetzt nicht für den Detlef sprechen. Ich weiß nur von meiner Erfahrung her, dass ich war einmal 2 Jahre nicht in Deutschland. Also ich glaube, das war zwischen 85 und 87. Und als ich dann 87 zurückgekommen bin in dem Sommer, war es schon sehr schwierig. Das auch so, die ganze Satzstellung und so weiter, dass man das richtig macht. Das war schon interessant oder Wörter, die dann, wo man nachdenkt, wie sagt man das denn jetzt und so. Also es war schon, wenn man einen längeren Zeitpunkt da ist, dass man die Muttersprache nicht spricht, war das schon interessant, wie schnell man das doch verliert. Aber das dann nach ein paar Bier und geht das dann schon wieder.
Das gute amerikanische Bier. Ja,
nicht amerikanisches Bier, deutsches Bier, weil wir wieder okay. Deutsche sind und dann wieder Deutsch. Okay.
Das wäre fast meine nächste Frage gewesen. Du bist ja da integriert, du bist ja schon halber Amerikaner oder noch mehr. Was vermisst du eigentlich aus Deutschland am meisten?
Ja, wie gesagt, Essen und Bier. Essen und Bier. ja, also das Essen, das ist ja, muss man ja sagen, auch gerade von zu Hause. Meine Mutter war ein super Koch. Also das Essen, ne, jedes Mal, wenn wir in Deutschland sind, der Mutter kocht. Und wenn wir so um die Mai-Juni-Zeit da sind mit Schnitzel und Spargel, weißen Spargel. Ne? Das sind natürlich dann schon ganz feine Sachen. Von daher, das vermisse ich schon.
Würde Svetislav Besic mit dir heute auch noch Sonderschichten machen müssen?
Mit Sicherheit. Sicherheit. Ja, also das geht nicht so ohne an einem vorbei.
Mit Kai Nürnberger haben wir einen Europameister von 1993. Jetzt steht die Eurobasket vor der Tür. Hast du auf deinem Zettel für die nächsten Wochen auch eine Notiz? Ich möchte gerne mal ein bisschen da reingucken. Ich will mir das mal angucken, was da in Deutschland passiert. Oder geht das dir auf Deutschland?
Nee, das ist wirklich, also da habe ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen oder ob irgendwer, ich glaube, der Moritz hatte irgendeinen Beitrag irgendwo und hat das auch, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit unserer 93er-Mannschaft, hatte das dann gepostet. Aber dass ich jetzt da auf dem aktuellsten Stand war, dass da jetzt die Europameister ansteht, kann ich jetzt nicht sagen. Da würde ich lügen, wenn ich das sagen würde.
Okay. Nichtsdestotrotz hast du eine Europameisterschaft erlebt in deutschen Landen. Ich habe das letzte Mal Hansi Gnadl auch gefragt. Jetzt haben wir natürlich alle deutschen Nationalspieler, die sicherlich diesen Podcast hören. Was kannst du denn mitgeben, wenn die vor so einem Turnier in einem eigenen Land spielen müssen?
Ich weiß natürlich, inwiefern die Mannschaft sich kennt, wie das so alles abläuft. Da sind ja einige NBA-Akteure, denke ich mal, auch dabei. Ich weiß nicht, wie oft die alle zu zusammenspielen. Das war natürlich bei uns, wir haben über Jahre hinweg zusammengespielt. Ich denke, man muss Vertrauen in seine Mitspieler haben. Denn ich denke mal, das sind schon einige gute NBA-Spieler, die ja wahrscheinlich auch für die Nationalmannschaft spielen. So als Einzelner wird das schwer, da ein Turnier zu gewinnen. Man muss das alles als Kollektiv machen. Und das Vertrauen haben, dass deine Mitspieler da auch, ja, das dann auch, ja, wenn wir so offen sind, auch treffen. Ich meine, ohne das geht's halt nicht. Ich meine, alleine wird keiner das gewinnen. Ich meine, außer wenn man natürlich ein Giannis ist oder ein Jokic oder was weiß ich, die werden das wahrscheinlich schon alleine machen können, aber obwohl die da natürlich auch einen super Cast haben. Aber ja, ich denke mal, dass man da als Mannschaft gefragt ist.
Und wir hoffen, dass nicht nur die Verwandtschaft in den Hallen sitzen wird, sondern dass die Hallen, die Arenen bumsvoll sein werden. Ich glaube schon, dass Bock darauf haben.
Ich denke, das sind ja mittlerweile andere Voraussetzungen, dass Basketball ein bisschen besseren Stellenwert hat als 93, wo man ja hinter Tennis, hinter Eishockey, hinter was weiß ich nicht alles, mehr oder weniger ein Breitensport war.
Ja.
Ja. Ja, also Vertrauen.
Jetzt wollten wir dich begeistern für die Eurobasket, aber du hast dann wahrscheinlich andere Sachen schon, zumal gibt es ja noch eine Zeitverschiebung. Und ob, ja, wird der europäische Basketball in Amerika überhaupt wahrgenommen? Oder
also ich,
die NBA und auch College Basketball eigentlich alles?
Also ja, es ist College Basketball, jetzt bist du ja in der Baseball-Saison. Ja, es ist ja, du hast ja immer so ein Zyklus, wo College Football steht vor der Tür. Und das ist ja auch eine Riesengeschichte. Also von daher ist ja gar keine Zeit für europäischen Basketball. Natürlich sagen die alle, heuer europäischer Basketball. Na, du siehst mal, wie der Luka Doncic oder Giannis oder so halt rüberkommen und sehen, dass da halt auch guter Basketball gespielt wird, aber es ist auch anderer Basketball. Ich denke mal, dass die, so wie man Basketball spielt in der NBA, in Europa doch ein großer Unterschied ist, wie das ganze Spiel angelegt ist. Aber so, ich meine, da ist Fußball schon was anderes. Also man sieht schon öfters mal Spiele von der Champions League und so weiter. Also.
Schaust du da rein?
Europäischen Fußball? Ab und zu mal, also jetzt habe ich mal, also Formel 1 ist ja öfters mal jetzt auf dem Fernsehen, also das schaue ich mir dann schon mal an, ein paar Formel 1 Rennen.
Okay, und außer, dass du dir Dinge im Fernsehen anschaust, du hast seit mehr als 2,5 Jahren keinen Basketball mehr in der Hand gehabt, machst du irgendwas Sportliches noch für dich zum Ausgleich? Gehst du mal Fahrrad fahren, laufen oder
bist
du Couch-Potato?
Ja, nicht so, also wir versuchen schon, uns ein bisschen fit zu halten. Ab und zu ist es mal ein bisschen schwer. Ab und zu gehen wir schon mal heißt hier Planet Fitness, ist so ein kleines, so ein Fitnessstudio, wo wir hingehen. Aber laufen nicht so ganz, weil das Knie machen da nicht mehr so mit. Das ist ein bisschen beschwerlich, habe ich jetzt auch keine Ahnung, warum mein linkes Knie wieder Wetterumschwung anscheinend. Solche Alten dann kriegt. Also das macht mir im Moment ein bisschen Probleme. Aber ja, so ein bisschen fit halten schon. Diät ist halt wahrscheinlich immer das größte Problem.
Grüße an Svetislav Besic.
Aber das heißt, du kannst schon noch ins Studio, kannst schon noch ins Studio gehen und wie früher, sag ich mal, für ein Guard Gewichte wegdrücken, wo den anderen schwindelig wird, ja?
Ja, nicht mehr ganz so, aber man versucht ja noch ein bisschen was zu machen. Aber ja ein bisschen Fitness versuchen wir schon zu machen. Sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr sein.
Okay. Ich denke, Kai Kugelblitz Nürnberger, danke für die Zeit. Du hast den Tag noch vor uns. Wir sind jetzt völlig fertig und gehen gleich ins Bett. Stefan macht immer sein Mittagsschläfchen, das hat er jetzt eine Stunde verschoben. Nicht wahr? Danke für deine Zeit und vielleicht hast du dann irgendwann dann die Langeweile und schaust doch mal kurz rein, was dann die Deutschen bei der Eurobasket so.
Ja, ich werde mal jetzt eigentlich so, werde ich mal reinschauen, was so im Internet oder so steht und wie es denn so vorangeht.
Genau, und wenn die Schwingungen von Kai Nürnberger vielleicht in die Halle transportiert werden, werden sie nochmal eine Portion Motivation dazu bekommen und werden sagen, hey, der hat es damals 93 gewuppt, das hilft uns, das machen wir jetzt auch.
Genau, ja.
Na, danke für deine Zeit. Grüße in die USA und auch wenn das Knie ein bisschen wehtut, trotzdem bleib gesund.
Jo, danke schön. Ihr auch. Vielen Dank. Hat mich gefreut, die und ganze auch. Sache. Und bis demnächst.
Ja, bis demnächst. Dank.
Bis demnächst.
Stefan, du hast jetzt meine.
Genau.
Meine Daten. Genau,
die geben wir jetzt nochmal eben allen bekannt, damit sich jeder anrufen kann, wenn er mit sprechen will. Das ist
genau, posten mal ganz schnell einen Post und,
genau.
Und dann
genau.
Ist das klasse.
Genau. Wir machen jetzt Schluss und dann sprechen wir hinten raus, wenn Kai weg ist, noch seine Kontaktdaten drauf.
Genau, so machen wir das. Also,
alles klar.
Kai Nürnberger im Talking Bad Basketball Podcast der Europameister von 1993. War uns eine Ehre und ein Vergnügen. Und wie gesagt, alles Gute für die Zukunft.
Jo.
Alles Gute für die Familie und bleibt alle bitte gesund.
Euch auch und bis demnächst.
Bis demnächst.
Das sagen wir auch. Alles Gute. Ciao. Dir auch alles Gute und goodbye, wie der Amerikaner sagt.
Ja.
Wir hören uns wieder. Das war's.
Bye.
Ciao.
Ciao.